Hallo.
Hallo, ihr Mäuse. Herzlich willkommen zu Das macht dann der Hausarzt. Ich bin Anna.
Und ich bin Gil.
Und wir sind zwei junge, niedergelassene Hausärztinnen im Bergischen Land. Heute nah am Mikrofon.
Ganz nah am Mikrofon.
Denn und sonst rauscht
dann fast nur noch. Genau. Aber mal gucken. So ist das Rauschen auf jeden Fall wesentlich besser bei dir. Ist eigentlich komplett weg.
Das ist doch gut. Das ist die White Noise in meinem Kopf, die durch das Mikrofon übermittelt wird.
Genau. Wir haben wieder eine neue Folge. Vielleicht diesmal auch eher eine Folge für Kollegen und Kolleginnen anstelle von Patienten. Aber vielleicht ist es auch für die interessant.
Wir hoffen doch
sehr. Willst du verraten, worum es geht? Es war dein Wunsch nämlich diesmal.
Ja, das ging mir so letztens durch den Kopf, weil ich so dachte, okay, darüber müssen wir mal eine Folge machen. Ich glaube, es war, als ich abends um 8:30 nach Hause gefahren bin und mir dachte, okay, das muss man einfach mal thematisieren, das Thema Selbstständigkeit. Und ist das überhaupt was für mich? Sollte ich das machen oder bin ich vielleicht als Angestellter oder Angestellte besser aufgehoben?
Ja, und was sollte man vorher auf jeden Fall wissen, bevor man sich selbstständig macht?
Genau,
und
was hätte ich gerne gewusst, bevor ich mich selbstständig gemacht habe?
Ja.
Also viele spannende Themen in dieser Folge. Wir hatten es in der Fragerunde vor Weihnachten ja schon mal. Und ich glaube, wir hatten es auch in der ersten Folge einmal kurz angerissen. Wir sind beide ja sehr, sehr gerne selbstständig.
Ja, sehr
und
gerne.
Und haben da häufig schon für geworben.
Man soll sich auch nicht abschrecken lassen von dieser Folge.
Nö, ich sage mal so, es gibt Pros und Cons, wie überall.
Ja, und man soll das als eine bewusste Entscheidung einfach machen, dass man über bestimmte Sachen einfach mal nachgedacht haben muss.
Genau. Was ist für dich, vielleicht nochmal kurz zusammengefasst, der positive Aspekt der Selbstständigkeit? Worüber freust du dich?
Ich bin mein eigener Chef. Ich muss mich nicht über bestimmte Abläufe rechtfertigen. Ich muss mich nicht rechtfertigen, warum ich an einem Tag vielleicht die Tagesliste nicht mache, dafür dann an einem anderen Tag Überstunden mache. Oder wenn ich entscheide, nee, ich möchte heute früh nach Hause, dass ich dann vielleicht mal in die Praxis, ja, nicht eine halbe Stunde früher schließe, aber mit meiner Mutter bespreche, hey, ich bin heute eine halbe Stunde früher weg, dass ich das sehr zeitnah machen kann, dass ich dann sage, okay, die Administration übernehme ich dann am Wochenende anstatt während der Woche. Also wirklich diese Freiheiten, sich die Arbeitszeiten, Anwesenheitszeiten selbst bis zum bestimmten Grad selbst einplanen zu können.
Ja, Flexibilität.
Und auch die Flexibilität und auch die Flexibilität, wie baue ich die Praxis auf? Also meine Vision in der Praxis, das gefällt mir auch sehr gut. Einfach Sachen ausprobieren, dann merken, oh, das ist nicht, dann wieder zurück und dann vielleicht was anderes ausprobieren. Natürlich muss das Team da mitmachen, die darf man natürlich nicht vom Kopf stoßen. Aber das macht mir total Spaß, zu optimieren, weiterzuentwickeln. Ja, und weiß, wenn ich Überstunden mache, dann geht das in meine eigene Tasche.
Ja, also auch so ein bisschen, ne, die finanziellen Gründe.
Ja, auf jeden Fall.
Ist, glaube ich, in der ärztlichen Tätigkeit sehr, sehr abhängig davon, in welcher Form man selbstständig ist, ob man eine Einzelpraxis führt, ob man in einer Gemeinschaftspraxis ist, ob man in einer Praxisgemeinschaft ist, mit wie vielen Ärzten man zusammenarbeitet.
Ja, das sind alles so Punkte, die das etwas einschränken können, aber auch erleichtern können, weil so eine Gemeinschaftspraxis, das ist ja, dass man es zusammen abrechnet, sind dann natürlich mehrere Spieler, die mitbestimmen, wie die Vision einer Praxis aussieht und gleichzeitig können die einen helfen und unterstützen, wenn man krank ist oder wenn man mal Urlaub haben möchte. Das hat also Vor- und Nachteile.
Ja. Ein schöner Vorteil, hattest du ja auch gerade schon angesprochen, ist halt wirklich, man entwickelt etwas Eigenes. Alle Entscheidungen, die man trifft, und man muss alle Entscheidungen ja selber treffen.
Was natürlich dann auch wieder ein Hindernis sein kann, wenn man nicht entscheidungsfreudig ist.
Genau, aber alles, was man entscheidet, entscheidet man selbst.
Ja.
Das kann sehr schön und sehr befriedigend sein. Es kann aber auch manchmal ein bisschen schwer fallen.
Vor allem, wenn man nicht so hundertprozentig weiß, was die Konsequenzen sein könnten und Genau. Das ist dann manchmal, muss man ins kalte Wasser springen, noch, dass alles gut geht.
Ja.
Also man muss auch eine gewisse Risikofreudigkeit mitbringen.
Genau. Was hättest du gerne gewusst und was wusstest du nicht, bevor du dich selbstständig gemacht hast?
Also ich glaube, viele Sachen habe ich vorher schon mal gehört gehabt, aber ich habe das nicht so ernst genommen. Ich glaube, ich bin an die ganze Sache naiv drangegangen, obwohl ich ja eine Mutter hatte oder habe, die das alles selbst mitgemacht hat. Trotzdem geht man eher da naiv rein und sagt, ich mache alles besser und effektiver und ja, Hochmut vorm Fall. Und was ein großer Unterschied ist, wo ich auch mit BWLern, die ich im Freundeskreis habe, auch schon drüber unterhalten habe, wo die auch häufig das nicht nachvollziehen können, ist, dass es eigentlich also eine Scheinselbstständigkeit ist, meiner Meinung nach, als Arzt, weil man ja an gewisse Bezahlstrukturen gebunden ist. Man kann ja nicht sagen, okay, die Sachen werden teurer in der Praxis, dementsprechend werde ich meine Preise erhöhen. Wenn man
genau,
zum Beispiel
zum
Bäcker geht oder zum Konditor geht oder zum Tischler, wenn da die Grundmaterialien wie Holz oder Mehl teurer werden, dann werden halt der Kuchen oder das Regal einfach teurer. Und das ist in der Praxis nicht so. Wir sind gebunden an die Bezahlung der Krankenkassen bzw. der KV und im privaten System der ärztlichen Gebührenordnung. Und das habe ich nicht ganz so, ja, das habe ich ein bisschen verdrängt, glaube ich. Und da einfach genauer hingehört haben und das ernster nehmen, das hätte ich gerne gemacht.
Vorher auch vor allen Dingen zu wissen, was kommt denn dabei eigentlich rum?
Ja.
Das, ja, also gerade so diese ganzen betriebswirtschaftlichen Aspekte, da hat man wenig Hintergrundwissen und ja, es wird ja vor der Niederlassung in die Selbstständigkeit dann auch mal gesagt, ja, und du musst hier die betriebswirtschaftliche Analyse angucken und dich da beraten lassen. Vieles versteht man trotzdem nicht oder
nee,
ich sag's
man
mal
versteht
von
das
mir,
erst,
ich hab's
wenn man
nicht verstanden.
Ist. Ich auch nicht.
Und ja, da wär's halt schön, das vorher zu wissen, was auf einen zukommt.
Und es wird auch in der Weiterbildung häufig nicht drüber gesprochen, weil in Deutschland ist immer noch der Gedanke, über Geld spricht man nicht.
Ja, und manche Weiterbilder, die wollen ja vielleicht auch jetzt den Weiterbildenden nicht nachher beschäftigen oder werden jetzt nicht die Praxis abgeben an denjenigen, der die Weiterbildung macht und geben dementsprechend natürlich auch keine Einsicht in ihre Abrechnung. Nichtsdestotrotz ist, finde ich, das schon auch ein Thema, das eigentlich in der Weiterbildung noch wesentlich mehr Raum einnehmen sollte.
Auf jeden Fall, ja. Ich hatte da eine sehr privilegierte Stellung. In den Niederlanden wird da sehr offen drüber geredet und es wird dann auch von der Uni empfohlen, mal mit dem Ausbilder darüber zu sprechen, dass man mit in die, nicht bis auf eine kleinste Kommazahl reinguckt, aber einfach um zu gucken, wie viele Patienten, wie viele Scheine hat man, was kriegt man, wie viel kriegt man für, ja, in den Niederlanden ist ein doppeltes Gespräch, das ist nochmal alles anders, ein bisschen anders. Aber da wird man irgendwie in dem System vorbereitet, während in Deutschland ist es so undurchsichtig und was ich auch von Kollegen gehört habe, dass man kaum darüber gesprochen hat und dass es auch eine Hemmung gibt, darüber zu sprechen, dass ich denke, dass das auf jeden Fall ein Faktor ist, was in der Weiterbildung mehr ja, besprochen werden muss.
Ja. Wichtig fand ich auch, das habe ich zum Glück vorher gewusst, das hat mir jemand gesagt, dass man natürlich durch eine Selbstständigkeit erstmal mehr Geld verdient, ne, klar. Und dann kommt irgendwann das Finanzamt nach zwei Jahren spätestens.
Ganz wichtig, ganz,
und
ganz
kassiert
wichtig.
Ab. Und da kann man echt richtig in Probleme kommen, wenn man das nicht weiß und wenn man sich vor allen Dingen, also man wird, wenn man gut arbeitet und gut wirtschaftlich arbeitet, wird man Nachzahlungen haben als Finanzamt. Und die kommen auch häufig, kommt dann die Nachzahlung vom einen Jahr zusammen mit der Vorauszahlung schon für das nächste Quartal. Also sollte man sich gut beraten lassen vom Steuerberater und dieses Geld zurücklegen.
Oder man kann ja auch einrichten an Steuerbüro bzw. am Finanzamt, dass man schon ab Quartal 1, dass man arbeitet, Vorzahlung macht. Dass das sofort abgebucht wird und dann wird nachträglich geguckt, hat man zu viel gezahlt oder stimmt das? Damit kann man Nachzahlungen wirklich reduzieren bis vorbeugen.
Richtig, und das ist super, super wichtig.
Ganz, ganz wichtig, wenn man das nicht macht. Das ist aber nicht nur beim Arzt Selbstständigkeit, sondern genereller Selbstständigkeit. Da gehen ganz viele Gewerbe mit pleite, weil sie das nicht überblicken, dass die ersten 1 bis 2 Jahre steuerfrei in Anführungsstrichen sind und dass dann alles im zweiten und dritten Jahr zurückgefordert wird.
Genau. Das hat mal ein Weiterbilder damals zu mir gesagt, so, Anna, du weißt doch, die Sonnenstudios, die machen nach 2 Jahren immer alle wieder zu.
Genau. Und das liegt genau daran. Ja. Das ist nicht nur, das ist bei Friseuren, das ist in Cafés, das ist bei ganz vielen Punkten, weil das vielen einfach nicht gesagt wird.
Also vielen Dank an alle, die mich da informiert haben.
Ja.
Denn
bei mir geht es an Papa. Papa hat mich da beraten.
So, dann kommen wir vielleicht doch nochmal auch zum Thema Geld weiterhin.
Ja.
Man verdient die ersten 6 Monate eigentlich nichts.
Genau, das wird auch unterschätzt. Im Gesundheitssystem ist es so, im niedergelassenen Gesundheitssystem ist es so, dass man ein halbes Jahr vorarbeitet und nachträglich Geld bekommt. Das hört sich mega kompliziert an, ist es auch. Die ersten 6 Monate kriegt man eine Schätzung der KV, wie viel man ungefähr bekommen wird und wie viele Patienten man sieht. Das entspricht aber nicht der Realität und auch nicht den Kosten. Das bedeutet, man kriegt eigentlich viel zu wenig, um die ersten 6 Monate überleben zu können. Und nach 6 Monaten, wenn man gut gewirtschaftet hat, kriegt man hoffentlich eine Nachzahlung. Aber man muss ja trotzdem Kosten begleichen und leben. Dementsprechend, wenn man sich Geld leiht für den Kauf einer Praxis und Umgestaltung einer Praxis, am besten wirklich mehr Geld leihen, als was man braucht für die Umgestaltung, dass man die ersten 6 Monate sich selbst ein Gehalt darüber auszahlen kann. Und das muss jetzt kein mega ausführliches Gehalt sein, es kann auch ein sehr kleines Gehalt sein, aber dass man zumindest die Miete bezahlen kann und die ganzen Versicherungen.
Ja, genau. Das hat bei uns erstaunlicherweise ganz gut geklappt, die Abschlagszahlung von der KV, ne, also was du gerade erzählt hast, diese quasi Schätzung, wie viel man so in etwa umsetzen wird, die haben auf jeden Fall gereicht, um die Praxismiete und das Personal zu bezahlen. Wir haben ja eine laufende Praxis übernommen, heißt, wir haben Personalapparat übernommen, wir haben Miete übernommen und. Und wir haben halt für uns jetzt persönlich kein Gehalt auszahlen können. Das wusste ich auch vorher und habe deswegen quasi schon ein bisschen Geld zurückgelegt, damit ich mir für die ersten 6 Monate zumindest meine Miete von meiner Wohnung damals bezahlen konnte und halt die Lebenshaltung so zu teilen. Genau, nach 6 Monaten regelt sich das dann meistens.
Ja, ich habe das auch so hinbekommen über meine Mutter, weil die ja auch, ich bin ja in eine Praxis mit reingegangen und habe dann und zwar mit einem neuen Sitz, also wir hatten dann plötzlich 2 Ärzte in dieser Praxis und da wurde ich dann über meine Mutter mit vergütet, sozusagen. Da hatte ich die Vorteile der Praxishälfte meiner Mutter.
Ja. Wenn man jetzt eine Praxis komplett neu gründet, ist das häufig viel schwieriger.
Ja, weil man dann auch den Patientenstamm aufbauen muss.
Genau, man muss erstmal einen Patientenstamm aufbauen, die KV musste ich dann da einklassifizieren. Das ist doch wesentlich komplizierter, als wenn man eine laufende Praxis übernimmt.
Und auch echt nicht realistisch, die Abschlagzahlen, finde ich dann. Wenn ich mal von Kollegen gehört habe, die sich komplett frisch niedergelassen haben, die Abschlagzahlen waren so niedrig angesetzt teilweise, dass es noch nicht mal gereicht hat für die Praxismiete und die laufenden Kosten.
Ja. Da kommen wir vielleicht direkt zum nächsten Punkt. Das sind auch Dinge, die man wissen muss. Man hat viele Fixkosten, die man decken muss mit seinem ärztlichen Honorar oder mit dem, was die Praxis umsetzt. Das sind nicht nur die Gehälter für das Personal, sondern
nicht nur
auch
die Miete.
Genau, die Miete für die Praxisräumlichkeiten. Man muss Versicherungen abschließen.
IT-Hilfe, Website-Kosten, PV, also von dem Praxissystemkosten, Leasingkosten, also es kommen ganz viele versteckte Kosten auf einen zu, die man so
Kosten
nicht
für die Datentonne.
Genau.
Also es sind schon viele Kostenpositionen, die man vielleicht vorher nicht so im Kopf hat. Das läppert sich durchaus und das kann auch mal sehr variabel sein.
Und das ist nicht nur die Kosten im Praxisbereich, sondern auch die Kosten im privaten Bereich. Also plötzlich muss man die Krankenkasse komplett alleine bezahlen. Komm einfach, die Steuer wird nicht vorher abgezogen. Also das Geld, was man aufs Konto bekommt, ist nicht netto, sondern da muss man aktiv was zurücklegen. Das wird auch oft übersehen. Und das Geld, was aufs Konto bekommt, ist halt ein Reinertrag. Das ist kein Nettogehalt.
Genau, dann gibt's ja noch die Ärzteversorgung. Wir Ärzte sind ja nicht an die gesetzliche Rentenversicherung gebunden, sondern wir haben ja eine eigene Rentenversicherung sozusagen. Und auch diese Ärzteversorgung wird vom Honorar bezahlt, das man verdient. Da gibt es Möglichkeiten, dass das dann quasi schon direkt über die KV-Vergütung abgebucht wird oder eben man zahlt das selber. Auch sowas sollte man im Kopf haben. Das bewegt sich durchaus im vierstelligen Bereich jeden Monat.
Ja. Dadurch hat man natürlich danach eine gute Rente, wenn das alles gut angelegt wird.
Genau. Ein anderer Punkt ist auch, es gibt Vorgaben seitens der Ärztekammer, seitens der kassenärztlichen Versorgung und seitens Berufsgenossenschaften, die sehr, sehr umfangreich sein können. Und man weiß manchmal gar nicht, dass es diese Vorgaben gibt.
Genau. Ja, das ist wirklich so. Und gefühlt kommt jedes Quartal neue Vorgaben und man kann der ganzen Sache nicht Herr werden, gefühlt. Das ist wirklich schwierig.
Also es ist ja so, eine Arztpraxis ist auch ein wirtschaftlicher Betrieb wie jedes andere Unternehmen. Das heißt, wir haben auch da die gleichen Pflichten. Wir müssen bestimmte Regularien einhalten, was zum Beispiel Arbeitsschutz und Gefahrenstoffaufklärung und weiß ich nicht, was alles betrifft. Sowas wusste ich nicht.
Nee, das ist Learning by Doing.
Irgendwie immer noch nicht so richtig den Dreh raus, wo man das strukturiert lernen kann.
Es gibt ja eine Fortbildung, die man machen muss, einmal in 5 Jahren für, keine Ahnung, so ganz 4 Stunden oder keine Ahnung, oder länger. Da wird das nochmal besprochen. Da ist dann so Arbeitsschutz und Betriebsschutz und solche Sachen drin. Aber das ist dann auf die betriebswirtschaftliche Basis. Das ist jetzt nicht, was die KV und was die Ärztekammer vorschreibt.
Ja, da muss man ja auch mal dann differenzieren. Ist das jetzt KV, ist das Ärztekammer, ist das Berufsgenossenschaft?
Ja. Ist das die normale Rechtsgebung als Arbeitgeber? Weil man ist ja auch normaler Arbeitgeber noch zusätzlich.
Genau. Betrifft das jetzt die Mitarbeiter, betrifft das einen persönlich oder? Es gibt halt super viele Dinge, die man machen muss, wie zum Beispiel auch ein Qualitätsmanagement. Das macht man nebenher. Das macht man neben der Sprechstunde, das macht man am Wochenende, das macht man in seiner Freizeit, das macht man im Urlaub, weil man ansonsten dafür keine Zeit hat.
Das macht man abends, wenn man noch länger in der Praxis sitzt.
Wir sprechen jetzt natürlich von Praxen mit, ich sag mal, 2 Praxisinhabern. Es gibt große Praxen oder medizinische Versorgungszentren, da ist das alles automatisiert. Da gibt es dann halt Menschen, die dafür angestellt sind, dass die das machen.
Aber das muss man sich auch leisten können. Genau. Und kleine Praxen können sich das nicht leisten. Das heißt, die ganzen Arbeitsschutzsachen, die ganzen Regelungen, die regelmäßig zum Schutz der Arbeitnehmer beschlossen werden im Bundestag, die gehen auf Kosten der Arbeitgeber. Wir müssen uns damit auseinandersetzen. Das geht von unserer freien Zeit runter. Das machen wir am Wochenende. Ich habe ja alle 2 Wochen Freitag frei und dann mache ich halt Sachen in meinem freien Freitag, die sonst liegen bleiben. Und habe dann jetzt letztens in der Praxis angerufen und die eine MFA meinte, warum arbeitest du? Du hast doch frei. Und dann ist das ist genau der Unterschied. Man hat nicht frei. Man macht dann an diesen freien Tagen halt Sachen, die sonst liegen bleiben. Und das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor.
Genau, das sollte man sich auf jeden Fall auch bewusst sein. Wir machen das, glaube ich, beide sehr gerne und wir machen das,
total.
Weil wir da Spaß dran haben, aber man arbeitet deutlich mehr, als wenn man angestellt ist. Man arbeitet am Wochenende, man arbeitet am Feierabend und man arbeitet auch, wenn man krank ist, einfach weil es sein muss.
Und ich finde auch, was auch wichtig ist, diese betriebswirtschaftlichen Arbeitsstunden, die man hat, die müssen auch zur normalen ärztlichen Arbeitsstundenzeit dazugerechnet werden. Das sind jetzt nicht die Zeit, die man als Arzt arbeitet, sind nicht halt nur die 40 Stunden, die man in der Praxis arbeitet, sondern auch noch die 10 Stunden,
die man Unternehmer Administration, ist.
Die man ja. Unternehmer ist, wenn es dann bei 50 Stunden bleibt. Es gibt noch Phasen, Anfang des Quartals, Ende des Quartals, da arbeitet man mehr. In der Mitte des Quartals ist es vielleicht ein bisschen weniger, weil es dann nicht die Abrechnung vorbereitet werden muss. Also auch das merkt man dann in der privaten Freizeit, dass man am Ende des Quartals halt gestresster ist und man weniger Freunde sieht.
Ja. Und für sowas sind, so sehe ich das, natürlich größere Praxisformen auch dann irgendwann attraktiver, denn man verteilt gerade auch diese unternehmerische Last auf mehr Schultern, man kann die Aufgaben verteilen. Und das kommt ja dem Wunsch vieler Menschen entgegen, dass sie eben einen Feierabend haben wollen, dass sie frei haben wollen, dass sie sich nicht in ihrer Freizeit noch zusätzlich mit beruflichen Dingen beschäftigen wollen. Natürlich wird das dann besser, wenn man einfach mehr Menschen hat, die das machen.
Aber die Freiheiten werden auch wieder weniger. Die Freiheiten, die man eigentlich als Selbstständiger gerne hat.
Weil man muss sich damit. Die werden halt nicht mehr alleine getroffen, ne?
Genau, die müssen nicht nur mit einer Person abstimmen, sondern mit mehreren. Und dann gehen auch wieder Vorteile von der Selbstständigkeit flöten.
Heißt, es muss dann einfach passen, wenn man mit mehreren Menschen zusammenarbeitet.
Das ist, einer hat mir gesagt, eine Gemeinschaftspraxis ist schlimmer als eine Ehe.
Oh, echt?
Also, sollte auch
keine guten Kollegen.
Man sollte auch einen Ehevertrag mit dem Arbeitskollegen machen. Also der Vertrag sollte gut überlegt sein, der Praxisvertrag.
Das stimmt. Man sieht sich auch öfter als Ehepartner oder Ehepartnerin.
Also man muss sich auch gut verstehen. Das ist, ja.
Du hattest auch noch, das finde ich auch ganz wichtig, dass wir das noch sagen, man geht mit seinem persönlichen Geld Risiken ein, je nachdem, in welcher Gesellschaftsform man arbeitet.
Ja.
Die Gemeinschaftspraxen sind in der Regel GBRs, also eine gemeinschaftsbürgerlichen Rechts, und da haftet man mit seinem gesamten Vermögen. Anders als in einer GmbH.
Aber die meisten sind halt GBRs, wie du schon sagst, und das heißt, wenn irgendwelche Regresse auf einen zukommen, das geht aus unserem eigenen Vermögen.
Genau.
Oder Vermögen, wenn Anführungsstrichen, das mehr oder weniger da ist.
Rechnung höher ausfällt von der Telefonfirma oder was auch immer. Ja, das bezahlt man halt alles aus eigener Tasche.
Da muss man halt nachschieben.
Genau, oder die Tarifgehälter der Angestellten, die regelmäßig steigen, was ja auch vollkommen in Ordnung ist und was schön ist, dass das für die so geregelt ist. Das geht halt alles vom Praxisumsatz ab. Also je mehr Ausgaben man hat, desto weniger verdient man am Ende auch selber.
Mhm. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Deshalb sollte man immer ein Polster haben.
Ja,
oder
das
aufbauen.
War auch ein guter Tipp, den ich bekommen habe vor der Niederlassung, dass man immer sich ein finanzielles Polster zurücklegen sollte, um eben solche Dinge abzudecken, wie auf einmal kommt dann doch eine Rechnung von 2000 Euro für irgendeine Geräteprüfung.
Mhm.
Die man nicht hat kommen sehen oder sowas. Ja, und wenn man Pech hat, muss man das Geld halt dann von seinem eigenen Konto nehmen.
Und noch ein ganz wichtiger Punkt, was auch in dem Bereich ist, die Sozialabgaben der Angestellten immer bezahlen. Immer. Wenn da das Geld zurückgehalten wird, dann hat man richtig, richtig Probleme.
Dann hoffen wir mal, dass wir nicht ins Minus kommen.
Genau.
So, wer hat jetzt noch Lust, sich niederzulassen?
Ich.
Würdest du es immer noch machen?
Ja.
Gut.
Ja, eindeutig. Also dafür bin ich zu freiheitsliebend. Und du?
Ich auch. Doch, aktuell schon noch. Die Dinge, über die ich mich ärgere, sind immer noch weniger als die Dinge, über die ich mich freue. Und das ist für mich so der Faktor, woran ich das messe.
Ja.
Und die Tage, an denen ich zufrieden nach Hause gehe, sind wesentlich mehr als die Tage, an denen ich unzufrieden nach Hause gehe.
Auch wenn das manchmal in diesem Podcast vielleicht anders rüberkommt, aber so ist es.
Ich finde es einfach super wichtig, dass man über sowas redet, dass Menschen das wissen.
Auch.
Weil man wird ja gerade auch in ländlichen Regionen, wo viele Sitze frei sind, ist das ja sehr einfach, sich niederzulassen. Und dann, man muss einfach ein richtiger Typ dafür sein.
Ja, und man sollte sich echt gut überlegt haben, ob man der Typ dafür ist.
Ja.
Ob man mit dem Risiko umgehen kann oder ob das einen zerbricht.
Dann das dazu. Wenn dazu Fragen sind, immer sehr gerne.
Ja, wie ihr merkt, wir sind da sehr offen und reden sehr offen darüber.
Genau. Dann erzähl uns doch nochmal, was bei dir sonst noch so los war.
Wir haben diese Woche eine neue Auszubildende engagiert. Die fängt jetzt dieses Jahr im Sommer an und sie hat den Ausbildungsvertrag unterschrieben. Und
das ist
ja,
doch schön.
Da freue ich mich drauf.
Das ist doch sehr, sehr schön.
Es macht mir immer sehr Spaß, auszubilden.
Dann drücke ich euch die Daumen, dass das gut klappt und eure Auszubildenden einen guten Start.
Das hoffe ich auch und danke. Mhm. Und bei dir?
Ich habe noch ein anderes Thema, über das ich reden wollte. Und zwar ist das das Thema, wenn Patienten aus dem Krankenhaus in die Kurzzeitpflege gehen und diese Kurzzeitpflege aber in einer anderen Stadt ist. Dann ist das bei uns leider sehr oft so, dass es in der Kurzzeitpflege in der anderen Stadt keine ärztliche Betreuung für diese Patienten gibt. Und man sich dann an uns als Hausarztpraxis wendet, auch wenn unsere Praxis ist jetzt hier im Bergischen und der Patient geht irgendwo ins Oberbergische nach Hintertupfing in die Kurzzeitpflege. Da kann ich keine ärztliche Betreuung machen. Ich kann da keine Hausbesuche durchführen. Und ich verstehe es nicht, warum da keine Ärzte die hausärztliche Betreuung übernehmen. Bei uns hier in Burscheid, wo unsere Praxis ist, machen wir das auch. Wir betreuen ja eine Pflegeeinrichtung mit Kurzzeitpflege und regelmäßig übernehmen wir dort Patienten, auch wenn das häufig sehr undankbar ist, sehr arbeitsintensiv.
Das wollte ich gerade sagen. Und teuer. Weil man quasi alle Rezepte aufschreiben muss und deshalb wird es nicht häufig gemacht, denke ich.
Ja, und aber es funktioniert ja nicht. Ich kann nicht einen Patienten, das kann ich auch nicht verantworten, dass ich einfach Medikamente aufschreibe, ohne den Patienten visitieren zu können. Mhm. Ich kann im Notfall dort keine Hausbesuche machen. Das, finde ich, müsste wirklich irgendwie anders geregelt werden. Also da vielleicht auch nochmal ein Appell an die Kolleginnen und Kollegen, da vielleicht doch mal zumindest 1 bis 2 Patienten in der Kurzzeitpflege mitzubetreuen.
Okay, dann kommen wir zu unserem letzten Punkt. Und zwar, das sollte man beim Hausarzt machen. Das ist meine Meinung. Ich weiß nicht, ob du genauso darüber denkst. Ich glaube, das hatte ich auch schon mal erzählt, einen Patienten, der hat sich entschuldigt, dass er ganz viele Fragen stellt. Und ich wollte es einfach nochmal jetzt nicht nur in dieser Fragerunde machen, sondern auch wirklich nochmal unter dem Punkt sagen, bitte stellt Fragen, kritisch nachfragen, Sachen verstehen wollen. Das kostet Zeit und Energie, ja. Aber ich finde, das ist auch ein Qualitätsmerkmal eines Arztes, die Sachen oder verständlich erklären und erklären, warum sie bestimmte Sachen machen und wie eine Krankheit funktioniert und die Pathophysiologie leicht runterbrechen, dass die Patienten einfach wirklich verstehen, was bedeutet die Krankheit, warum kriege ich bestimmte Medikamente. Und ja, das kostet Zeit, aber dadurch wird die Therapieadhärenz einfach viel, viel besser und die Patienten verstehen, was ist. Und das ist Aufklärung und das kriegt man nachher mehr zurück, weil die mehr Vertrauen aufgebaut haben, die Patienten. Und die sind auch lebensfähiger in dem Sinn, dass die Gesundheitskompetenz aufgebaut wird. Und das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Deshalb, ich freue mich, wenn Patienten kritisch nachfragen und Sachen verstehen wollen. Deshalb gerne nachfragen.
Ja, dann würde ich doch mal sagen, das war eine spannende Folge.
Ja.
Bei Feedback.
Und Themenvorschlägen schreibt uns unter dasmachtdeinehausarzt@gmail.com oder schreibt uns auf Instagram via dasmachtdeinehausarzt immer mit Unterstrich. Und damit sagen wir,
um den Rest kümmert sich dann der Hausarzt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.